Deutschlandradio, Joachim Huber, Podcast-Tipps. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Sie hören die Langfassungen der Themen als Podcast-Exclusive. Los geht's.
Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Es ist 0 Uhr, 1. Januar 1994, Deutschlandradio Berlin.
Deutschlandradio Berlin.
Das Deutschlandradio am Neujahrsmorgen 1994, das war damals ein enormer Kraftakt, Deutschlandfunk, RIAS Berlin und DS Kultur unter einem Dach zu vereinigen. Ehemalige Gegner im Kalten Krieg sollten nun gemeinsam als nationaler Hörfunk auch ein bisschen symbolisch die deutsch-deutsche Vereinigung publizistisch begleiten. Ehe es im Programm nicht mehr ruckelte, verging einige Zeit. Das Deutschlandradio ist aber längst eine stabile Säule im öffentlich-rechtlichen Angebot mit den drei Programmen DLF, DLF Kultur und DLF Nova. Darum wird es im ersten Drittel der Medienmagazin-Ausgabe vom 9. März 2024 gehen. Die zwei anderen Drittel teilen sich Joachim Huber. Er war 34 Jahre lang festangestellter Medienjournalist, Ressortleiter Medien des Tagesspiegel. Und kurz vor der Oscar-Preisverleihung gibt es Film-Podcast-Empfehlungen. Und das wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Prosit Neujahr. Ihnen allen möge 1994 ein gesundes, hoffnungserfüllendes, glückliches und erfolgreiches Jahr sein. Das wünschen Ihnen alle Mitarbeiter des ehemaligen RIAS sowie die des ehemaligen Deutschlandsenders Kultur, die Sie seit heute ebenfalls hier aus dem Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz begrüßen. Mögen wir alle in Frieden, Freiheit und Meinungsfreiheit auch weiterhin engagiert und kritisch für die Würde des Menschen eintreten können. Besonders in einer Zeit, da die alltäglichen Sorgen um den Arbeitsplatz und die Wohnung unsere Gedanken eher abwenden von Idealen, Zielen und Werten, auch von immaterieller Natur, eben jenen Werten, die für den Erhalt und die Reparaturen unserer Umwelt und für die Zukunft unserer Kinder überlebensnotwendig sind. Und mögen uns 1994 die richtige Weichenstellung gelingen.
Nochmal das Deutschlandradio in der Premierennacht. Das Deutschlandradio gehört nicht zur Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten Deutschlands, kurz ARD, sondern ist eine eigenständige Institution, was man auch daran sieht, dass der Rundfunkbeitrag über den Beitragsservice an ARD, ZDF und Deutschlandradio aufgeteilt wird. Aber natürlich kooperiert das Deutschlandradio eng mit der ARD und den Landesrundfunkanstalten. Inzwischen gibt es nach dem Gründungsintendanten Dieter Stolte den dritten Deutschlandradio-Intendanten. Nach Ernst Ehlitz, Willi Steuel, ist seit 2017 Stefan Raue, Intendant der drei Programme am Standort Köln und Berlin. Ich konnte mit ihm diese Woche am Hans-Rosenthal-Platz im Berliner Funkhaus über die neuen Herausforderungen reden. Denn ein von der Medienpolitik eingesetzter Zukunftsrat hat auch für das Deutschlandradio Empfehlungen formuliert. Und auch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, KEF, gibt dem Deutschlandradio so einiges vor.
Ja, den Bericht des Zukunftsrats haben wir mit großem Interesse und auch mit, steht uns nicht zu, ihn zu unterstützen, aber wir würden schon ausdrücken wollen als Deutschlandradio, dass wir viele Anregungen des Zukunftsrats für richtig halten und auch für wegweisend halten. Es hat dem ganzen Diskussionsprozess gut getan, dass für eine Zeit lang auch mal Experten sich das öffentlich-rechtliche System und sein Programmangebot angeschaut haben und seine Struktur angeschaut haben und gewissermaßen mit einer gewissen Jungfräulichkeit das ganze Thema auch mal betrachtet haben. Also ich nehme mal ein Beispiel. Der Zukunftsrat ist sehr einig gewesen, sehr klar gewesen, indem er gesagt hat, ihr müsst jetzt die digitale Wende hinbekommen. Ihr müsst zu neuen digitalen, nonlinearen Angeboten kommen, ob im Fernsehen oder Hörfunkbereich. Ihr müsst es schaffen, die Generation unter 40 Jahre zu erreichen mit euren Angeboten, sonst erfüllt ihr euren Auftrag nicht. Das hatte das Verfassungsgericht im Übrigen auch schon mal gesagt. Aber der Zukunftsrat hat das, wie ich finde, sehr gut belegt und begründet. Der Zukunftsrat hat auch gesagt, ihr müsst schauen, dass ihr die Vielfalt im Programm erhaltet, das ist etwas Erhaltenswertes, aber ihr müsst auch schauen, dass ihr jenseits des Programms, also im Backoffice-Bereich, viel enger zusammenarbeitet. Da hat der Zukunftsrat ja einige Vorschläge gemacht. Den Vorschlag, den wir für sehr unterstützenswert halten, ist, eine Gesellschaft zu gründen aus ARD, ZDF und Deutschlandradio, die eine technische Plattform plant und möglicherweise dann auch hostet und realisiert. Das halte ich für den richtigen Weg, weil der Aufwand, die Ressource, die für den Aufbau von so etwas notwendig ist, über die Möglichkeiten eines kleinen Senders hinausgeht. Also ich fand die Hinweise und die Anregung des Zukunftsrats sehr gut, und so wird das in unserem Haus auch gesehen, und wir haben das auch breit diskutiert in unserem Haus. Die Rundfunkkommission ist natürlich schon seit einigen Jahren mit der Neujustierung des Auftrags für die Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt. Für Deutschlandradio ist es so, dass die 16 Länder sich beim dritten Medienänderungsstaatsvertrag einig waren, dass die drei traditionsreichen Programme von Deutschlandradio grundbeauftragt sind, also gar nicht flexibilisierbar sind, sondern als nationaler Hörfunk auch ein festes Angebot sein sollen, dass wir auch digital uns neu aufstellen sollen, dass wir unabhängig bleiben sollen und unsere Vielfalt auch als Qualitätsprogramme für Kultur und Information auch aufrechterhalten sollen. Also insofern sehen wir uns durch das, was in der Rundfunkkommission diskutiert wird, auch unterstützt. Die Diskussion über weitergehende Zusammenarbeit von ARD und ZDF, die der Rundfunkkommission ja auch am Herzen liegt, können wir nur unterstützen, aber wir sind eben nur ein kleiner Teil dieses gesamten Systems.
Mal aus Sicht der Beitragszahlenden gefragt, die App des Deutschlandradios ist ja hoch gelobt und die Komfortabilität. Auf der anderen Seite gibt's die ARD Audiothek, wo auch Beiträge und Sendungen des Deutschlandradios abzurufen sind. Wie stellen Sie sich denn jetzt diese technische Plattform vor? Gibt es dann eine Audio-Super-App der öffentlich-rechtlichen Anstalten?
Ja, das muss man mal schauen, was möglich ist. Was wichtig ist, ist für einen Hörfunksender wie unseren und für den Hörfunk insgesamt, die Audios insgesamt, dass sie bei großen multimedialen Plattformen auffindbar sind, erkennbar sind. Und meine Befürchtung ist, dass bei den großen trimedialen Plattformen das Audio oder der Hörfunk, das Hörfunkangebot immer am Rande nur ist, weil diese ganzen Plattformen im kommerziellen Bereich, aber auch im öffentlich-rechtlichen Bereich immer Bewegtbild getrieben sind. Das Bewegtbild ist das, was im Prinzip die Steuerung auch realisiert und worüber der Nutzer und die Nutzerin eben auch sich in diese Welt hineinarbeiten. Und da ist, sagen wir mal, das Icon des Hörfunks immer eines, was ganz am Rande ist und gar nicht wahrgenommen wird. Deswegen sind wir sehr dafür, über eine große, attraktive, spannende Audioplattform nachzudenken. Und wenn so etwas mal auf dem Hof ist, wenn so etwas mal geplant ist und auch in der Realisierung ist, dann muss man sich überlegen, was man mit seinem eigenen Angebot macht, ob die darin aufgehen können, ob sie dadurch erledigt sind. Vor dieser Entscheidung wird dann jeder Sender stehen. Bis dahin sind wir sehr stolz auf unsere Audiothek mit ihren tollen Angeboten und mit den Reformen, die wir auch in den letzten Monaten angesteuert haben. Für uns ist eben wichtig, zum Teil die Steuerung für den Nutzer und die Nutzerin einfacher zu machen, die Abrufbarkeit einfacher zu machen, das Dialogische auch zu verstärken und das Handy gewissermaßen zu einem Mittel zu machen, wie man die Vielfalt unserer Programme besser erschließen kann.
Aber das heißt doch letzten Endes, dass Sie vielleicht entweder Ihre Expertise der ARD zur Verfügung stellen oder dass es tatsächlich sowas wie eine super Audiothek geben wird, wenn ich das jetzt richtig verstehe, mit einer einheitlichen technischen Plattform.
Ja, also die technische Plattform ist die eine Welt, das, was der Zukunftsrat angeregt hat und was die Rundfunkkommission angeregt hat. Das andere ist, dass die ARD vor einiger Zeit schon entschieden hat, ihre eigene Audiothek zu ertüchtigen, weiterzuentwickeln. Wir sind mit den Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv in Kontakt. Wir gucken uns das ganz undogmatisch und offen an, sind auch an einigen Dingen beteiligt, weil wir ja auch wichtiger Zuträger, in Anführungsstrichen Lieferant für hochwertige Audios schon für die existierende Audiothek sind, Hörspiele und so weiter und so fort. Da gibt es ja ein gelerntes Verfahren von Zusammenarbeit und in diesem Zusammenhang arbeiten wir da wirklich eng zusammen, wie gesagt, ohne Abgrenzungsängste und ohne große Panik. Aber wir müssen eben auch drauf schauen, dass wir als Deutschlandradio mit unseren sehr spezifischen Angeboten erstens gefunden werden können, dass wir aber auch dem Menschen auch vermitteln können, dass es von uns kommt. Denn da hängt nicht nur jetzt die menschliche Eitelkeit dran, sondern auch die Legitimation unseres Senders. Und deswegen ist uns das so wichtig.
Nun gibt es ja die Erwartung, nicht nur bei ARD und ZDF, sondern sicherlich auch beim Deutschlandradio, dass sie noch mehr Einsparpotenziale identifizieren. Die KEF hat da bestimmte Richtungen vorgegeben, aber mir scheint, dass das Deutschlandradio mit seinen drei Programmen nur noch sparen könnte, UKW abzuschalten. Ist das richtig? Ist das das einzige Einsparpotenzial?
Also das ist ein nennenswerten Ding. Ja, das ist die Aufrechterhaltung unserer beiden denkmalgeschützten Funkhäuser, ist eine aufwendige Geschichte. Aus diesen Zwängen kommt man aber auch nicht heraus, wenn man für diese Funkhäuser zuständig ist. Man kann sie nicht verludern lassen, man kann sie nicht vernachlässigen. Der andere Kostenfaktor ist natürlich unser Programmetat und unser Personaletat. Wir haben einen hohen Eigenproduktionsanteil durch unser eigenes Personal. Das heißt, die sind alle auch für die Inhalte zuständig, für die Vielfalt auch unserer Angebote, für die Qualität unserer Angebote auch Verantwortlichen zuständig. Und da sehe ich kein Spiel drin. Im Verbreitungsbereich ist tatsächlich Luft. Wir geben jeden 8. Euro für Verbreitung aus und das im Wesentlichen für UKW und DAB. Und diese doppelten Kosten für eine terrestrische Verbreitung sind auf mittlere und lange Sicht eigentlich niemand gegenüber zu vertreten. Das gilt aber nicht nur für Deutschlandradio, das gilt für den Privatfunk genauso wie für die anderen Öffentlich-Rechtlichen.
Also wenn es denn so kommt, wie es momentan aussieht, dass die Länder einem Beitragsstaatsvertrag nicht zustimmen, welche Konsequenzen hätte das für das Deutschlandradio?
Naja, zunächst mal muss erstmal ein Gesetz existieren, dem man dann zustimmt oder das man ablehnt. Das ist noch nicht in Sicht. Da haben die Länder sich noch nicht zu geäußert. Da die KEF in ihrer Bedarfsfeststellung und in ihrer Empfehlung festgehalten hat, dass der Mehrbedarf, die Kostensteigerung, die wir voraussichtlich in den nächsten Jahren haben werden und die KEF zugestanden hat, dass wir die aus den Reserven, die wir noch haben und aus den Beitragsmehreinnahmen finanzieren sollen. Dadurch haben wir eine finanzielle, seriöse Perspektive. Wir wissen, was wir an Reserven haben an Mitteln. Wir wissen, was an Beitragsmehreinnahmen in den letzten Jahren zusammengekommen ist, weil wir das beiseite gelegt haben. Und mit diesem Geld werden wir in den nächsten 4,5 Jahren wirtschaften. Wir werden die Feststellung der KEF jetzt auch in den nächsten Monaten in unsere mittelfristige Finanzplanung hineinnehmen.
Das ist erstmal eine stabile Grundhaltung zu sagen, wir stemmen das erstmal, aber das kann ja nicht das Problem auf Dauer lösen, dass wenn die Politik, wie sie es jetzt ja mehrheitlich oder zumindest einem großen Teil der Länder prognostiziert hat, nicht zustimmen wollen, heißt das ja, man muss also mit dem Geld auskommen, möglicherweise, was dann zur Verfügung steht. Das ist vom Bundesverfassungsgericht anders mal beurteilt worden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss bedarfsgerecht finanziert werden. Man muss den Auftrag überprüfen und dann die Kosten danach berechnen. Nun ist der Auftrag fest an das Deutschlandradio. Haben Sie Befürchtung, dass man hier möglicherweise Ihnen dann noch eine Welle streicht?
Nein, die Befürchtung habe ich erstens nicht. Zweitens wäre es auch nicht sinnvoll. Durch eine Hörfunkwelle lässt sich, sagen wir mal, die Kostensteigerung der nächsten Jahre nicht finanzieren. Hörfunk ist noch sehr günstiges Medium. Und man darf schon darauf hinweisen, dass vor wenigen Jahren die 16 Länder ganz bewusst und ganz klar und nach einem Diskussionsprozess gesagt haben, im dritten Medienänderungsstaatsvertrag, Deutschlandradio ist der nationale Hörfunk mit drei Programmen, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Und das war schon ein eindeutiges Wort.
Wie planen Sie aber dennoch für die Zukunft, dass der Hörer, die Hörerinnen das nicht merken? Das ist ja grundsätzlich das Ziel von Programmmacherinnen und Machern. Aber die ARD hatte ja angekündigt, das lässt sich nicht mehr stemmen ohne Programmeinschnitte. Beim RBB ist das sehr offensichtlich, dass es nur noch eine Kernzeit gibt und der Rest wird kreativ zwar, aber doch aus Archiven bestritten. Planen Sie möglicherweise auch einen Rückbau von wichtigen und teuren Programmelementen? Oder haben Sie Hoffnung, dass das tatsächlich mit den Eigenmitteln irgendwie doch zu stemmen ist? Wenn man bedenkt, dass möglicherweise auch durch Personalrückgang, durch natürlichen Personalrückgang, da vielleicht auch ein bisschen Entlastung kommt?
Naja, ich bedauere schon, wie viel Sachkenntnis in den nächsten Jahren in Rente gehen wird. Das sind alles altgediente Kolleginnen und Kollegen, die diese Programme wirklich zu ihrer Qualität und zu ihrem Erfolg gebracht haben. Und das ist ein Verlust. Und das müssen wir, die wir dann da bleiben, auch erstmal ausgleichen. Dazu kommen natürlich dann auch neue und junge, die mit neuen Ideen kommen. Das ist der Generationswechsel in jeder Firma, den kann man so und so sehen. Wir planen keine Einschnitte, gerade bei den Hochqualitätsangeboten, bei Hörspiel, großen Feature, bei Informationen am Morgen, bei diesen zentralen Angeboten, für die Deutschlandradio auch bekannt ist. Wir werden von unserer Hörerschaft sehr daran gemessen, diese Qualität auch zu bieten, und wir würden an unseren eigenen Wurzeln sägen, wenn wir da nachlassen würden. Wir müssen uns anschauen, wie wir in bestimmten Sendestrecken vielleicht auch mit den neuen digitalen, nonlinearen Angeboten arbeiten können. Wir haben zum Beispiel bei Nova eine Podcast-Strecke im Abendprogramm, die eigentlich für die digitale Welt gedacht war, nonlineare Welt gedacht war, für die Audiotheken gedacht war, aber die so attraktiv sind und so spannend, dass sie auch sehr gut in das lineare Radioprogramm gehören. Da entsteht natürlich schon ein bisschen Spiel, aber wir denken nicht daran, eine Programmreform zulasten der Qualität zu machen.
Meint Stefan Raue, Intendant des Deutschlandradios. Ergänzen möchte ich noch, dass das Deutschlandradio nach dem Interview mit Stefan Raue gegenüber dem Branchendienst Cablevision ein weiteres Einsparpotenzial angezeigt hatte. Das Deutschlandradio will nämlich die Verbreitung seiner Programme in Kabelnetzen zum Jahresende 2024 beenden. Ein Deutschlandradio-Sprecher gab zu Protokoll: Nach unserer Einschätzung macht der Kabelempfang für Radioprogramme nur einen sehr geringen Anteil an der Gesamtnutzung aus. Mit dem Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs wird ein weiterer Rückgang der Kabelnutzung erwartet. Aus diesem Grund ist die Kabelverbreitung für ein auf Audio spezialisiertes Medienhaus nicht mehr wirtschaftlich. Zitat Ende. Damit zu meinem nächsten Gesprächspartner, den Medieninteressierte im gesamten Bundesgebiet höchstwahrscheinlich kennen.
Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Joachim Huber. Ich war bis Ende Februar verantwortlicher Medienredakteur des Tagesspiegels. Jetzt versuche ich als freier Mitarbeiter den Medienjournalismus im Blatt und online aufrechtzuerhalten. Mal sehen, was mir da gelingt.
Aber es ist schon eine Zäsur. Deine Redaktion hat dir ein riesengroßes Bild geschenkt. Das sieht erstmal aus wie eine normale Ausgabe des Tagesspiegel. Aber da steht: Joachim Huber geht vom Platz. Vielfältig einsetzbar, immer ein Treffer. Sieht aus wie ein Abschied.
Naja, ich weiß nicht, wie das beim RBB gehandhabt wird. Im Tagesspiegel ist es so: In dem Monat, als ich 66 wurde, musste ich dann tatsächlich auch gehen, also das Haus verlassen.
Wann war das genau?
Naja, Ende Februar. Und jetzt heißt mich die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte willkommen. Das heißt, ich bin jetzt Rentner, Ruheständler und Privatier. Das Wort Privatier gefällt mir dabei am meisten.
Ja, weil du ja ein Unruheständler bist.
Ja, weißt du, Jörg, ich weiß nicht, ich glaube, nicht wenige Journalisten und Journalisten können nicht aufhören. Es wird sich weisen, wie viel ich dann tatsächlich noch machen kann und machen will. Ich muss mich ein bisschen abtrainieren. Ich bin leider so gebaut gewesen, dass ich manchmal ein bisschen, sagen wir mal, über die Stränge geschlagen habe. Und
das heißt konkret, also 12, 18 Stundentage?
Naja, vielleicht weniger Stunden, aber es gab dann so im letzten Jahr Tage, da habe ich 4, 5 Artikel veröffentlicht, nicht immer die besten, wie ich zugeben muss. Und da habe ich mich wie so ein Leistungssportler hochgefahren, und jetzt muss ich eben zusehen, dass ich mich wieder abtrainiere. Ich muss sozusagen in ein neues Leben wechseln, und ich habe auch vor, ein neues Leben, neues anderes Leben zu führen, aber immer mit Rückgriff auf das, was ich beim Tagesspiegel seit 1990 gemacht habe, nämlich Medienjournalismus.
Das ist auch das, was mich vordergründig interessiert. Denn über die Jahre hinweg, du kannst mich jetzt korrigieren, hatte man den Eindruck, dass der Medienjournalismus sich ausdünnt. Zum einen, weil die Redaktionen nicht mehr wollten, und zum anderen, weil auch Menschen von Bord gegangen sind, die nicht mehr ersetzt wurden. Weil der Nachwuchs gar nicht nachrückt, weil man offenbar auch merkt, dass Medienjournalismus etwas ist, was von beiden Seiten, einerseits vom Verlag oder von den Medienunternehmen, sehr kritisch beäugt wird, aber auch von denen, die dann durch den Medienjournalismus kritisiert werden. Ist das auch deine Erkenntnis oder würdest du sagen, dass alles in Ordnung ist, wie es mit dem Medienjournalismus Personal läuft?
Nein, da ist sicherlich nicht alles in Ordnung. Ich darf, wenn ich meine eigene Biografie angucke, ich kam ja als Fernsehredakteur zum Tagesspiegel im Oktober 90. Ich bin Harald Martenstein nachgefolgt und dann Anfang der 2000er Jahre nahm ja der Medienjournalismus deutschlandweit unglaublich an Bedeutung zu. Es gab einen Ausbau der Medienredaktionen, so auch im Tagesspiegel. Was dann aber einsetzte, ich glaube nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen, das war eben auch ein Abbau. Und nun müssen alle, die daran interessiert sind, wirklich zusehen, dass dieses unglaublich wichtige Themenfeld nicht von immer weniger Leuten bewirtschaftet wird. Denn eines ist klar, also für mich ist das jedenfalls klar, Jörg, was machen die Menschen über den Tag? Sie schlafen, sie essen und sie nutzen Medien. Vielleicht nutzen sie sogar noch mehr die Medien, als sie essen und schlafen. Und diese Bedeutung für das Leben des Einzelnen, die muss auch von einem Medienjournalisten oder Medienkundigen aufgegriffen und behandelt werden. Wir leben mit Medien, wir leben von Medien und wir leben für Medien. Und wie man in dem Zusammenhang auf die Idee kommen kann, das Feld sozusagen brachliegen zu lassen, das will mir trotz meiner gestiegenen Weisheit nicht in den Kopf.
Die Argumentation, jetzt nicht beim RBB oder ORB, wo ich früher gearbeitet habe, ist ja, zumindest wenn ich so Printkollegen frage, dass man Medien überall in den Ressorts verstreuen kann. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Und dann hatte man noch so eine Fernsehseite, wo man sich orientieren konnte, was bringt der nächste Tatort zum Beispiel. Und deswegen braucht man kein eigenes Medienressort mehr, weil Medien umfasst alles. Ist das für dich eine Ausrede gewesen oder?
Nein.
Ist da was dran?
Also sagen wir mal so, natürlich ist Medien ist ein Riesenbegriff, da passt ganz viel drunter. Es ist ein Querschnittsressort. In der Tat, es ist geradezu unheimlich, was man an Texten redigiert. Ich habe mal einen Text redigiert über die Madonnenmalerei in Dänemark. Ob ich da der Richtige und der Kundige war, das lasse ich mal dahingestellt sein. Und so geht das immer weiter. Nur, eine Medienseite war eben die Versammlung und die Konzentration dessen, was in den Medien, mit den Medien, über die Medien passiert. Das ist ein einfaches Ordnungsprinzip. Und wenn du eine tägliche Medienseite hast, bist du natürlich auch gezwungen, dir Tag für Tag, Stunde für Stunde zu überlegen, was machen wir da drauf. Natürlich, nach Ende der Medienseite im Tagesspiegel, das war im November 2022, fing natürlich das umgekehrte Prinzip wieder an zu greifen. Ich suchte da meinen Platz, dort meinen Platz und dort noch den Platz. Aber ich habe gelernt, ich bin nicht mehr papierabhängig. Das heißt, für mich war wichtig, dass die Themen und die Texte nicht nur von mir, sondern auch meinen Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht werden. Aber das Internet hat ja einen ganz großen Vorteil bei allen Nachteilen, lieber Jörg. Es hat unendlich Platz. Es ist nie satt.
Das stimmt. Aber trotzdem glaube, das, was wir eigentlich mit Medienjournalismus meinen, ist ja der kritische Draufblick. Was passiert hinter den Kulissen? Was machen Konzerne, die Medien verantworten? Was passiert zum Beispiel auch aus deiner Perspektive beim RBB? Und das ist in meiner Wahrnehmung insofern geschrumpft, weil das bedeutet natürlich auch Konflikt mit Medienpartnern. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Tagesspiegel und der RBB, nur weil es Medienpartnerschaften gibt, sich nicht kritisch weiter beäugen. Aber man hat das ja gesehen zum Beispiel beim Ippen Verlag, als man Springer kritisch unter die Lupe nahm in puncto Julian Reichelt, dass es da auch zu Spannungen kommt bei befreundeten Verlegern, Redaktionen oder sonst wie. Gibt es da für dich eine Entwicklung, Oktober 1990 bis heute, so etwas wie Drehpunkte, Systemwechsel, wo man also merkte, hier bricht was weg oder hier kommt auch vielleicht was dazu.
Ja. Also es ist ja so, wenn wir jetzt das einerseits so betrachten, dass vielleicht in den Printzeitungen der Medienjournalismus weniger geworden ist, kann man auf der anderen Seite sagen, im Internet haben sich Branchendienste gefunden, gegründet, die wirklich sehr gute Arbeit leisten. Ich nenne jetzt mal Turi, ich nenne jetzt mal Media, ich nehme mal Übermedien. Also das ist ja nicht so, dass der Medienjournalismus sozusagen sich immer nur aufs Papier beschränkt hat oder auf die Printverlage und Printhäuser, sondern er hat sich eben erweitert. Er ist fluid geworden. Du findest ihn da und dort und so weiter.
Die Altpapierkolumne seinerzeit bei der Nett-Zeitung.
Genau, heute beim MDR, nicht wahr? Und da sind viele neue Ideen gekommen, auch Plattformen, Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Das Wichtigste ist, glaube ich, nur, man darf sich nicht, und da ist der Medienjournalismus in großer Gefahr, wir dürfen uns nicht in der Blase bewegen. Nicht? Also nach dem Motto, Spiegel schreibt über Springer, Springer schreibt über Spiegel und. Man muss immer gucken, was ist unter dem, was da so intern und in Hintergründen und in Entwicklungen passiert, Strukturen, was davon ist relevant für das große Publikum. Und da gibt es Transformationsaufgaben, die wir vielleicht nicht immer so superb geleistet haben, dass auch der letzte Verleger sagt, meine Zeitung, mein Digitalauftritt ohne Medienjournalismus, das kann so nicht sein, das muss dabei sein. Also ich glaube, manchmal war der Medienjournalismus auch zu sehr mit sich selber beschäftigt. Und ich kann nur sagen, die größten Konflikte entstehen auch immer, und das macht unseren Beruf, deinen wie meinen, lieber Jörg, auch ein bisschen gefährlich. Nicht, dass ich sehe mich nicht als Held, aber schreiben, ich sag mal, über die Berliner Zeitung oder über die Berliner Morgenpost oder Bild oder Springer, das ist nicht ohne.
Zumal man muss sich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass der Tagesspiegel quasi zur Disposition stand, weil der Verleger des Tagesspiegel damals die Berliner Zeitung kaufte. Das war zwar noch nicht kartellrechtlich genehmigt worden, aber man hörte so im Blätterwald bei anderen Medien wieder, dass man notfalls den Tagesspiegel opfern würde, nur um diesen Deal zu machen. Dann wurde eine andere Konstruktion gefunden, die dann aber auch nicht genehmigt wurde, und schließlich hat man die Berliner Zeitung wieder abgestoßen. Das war so eine Sache, da dachte ich mir, was passiert denn da und wo bleibt der kritische Medienjournalismus beim Tagesspiegel? Das ist natürlich eine Gefahr, ne, über das eigene Haus zu schreiben.
Also ich muss schon sagen, über das eigene Haus zu schreiben, das ist ganz, ganz schwierig. Also da kann ich nur sagen, da muss man sich auch wirklich absichern. Was kann man schreiben, was kann man nicht schreiben? Und in einem Fall oder in mehreren Fällen hat sich auch gezeigt, in dem Moment, wo man selber nicht übers eigene Haus schreibt, dann schreiben die anderen über das Haus, für das man arbeitet. Also die wichtigsten Dinge und Ereignisse und Entwicklungen, die blieben nie geheim. Und da ist man dann manchmal erstaunt, was man liest. Dann dachte ich manchmal doch, ach, sind Sie doch nicht so gut informiert, wie Sie vielleicht vorgeben. Vielleicht war ich auch nie so gut informiert, wie ich so getan habe über Berliner Zeitung, Morgenpost und so weiter. Man geht da, kann dann immer ein gewisses Stück, weißt du, in die Geheimnisse vordringen, aber zum Kern kommen, das ist, ich muss sagen, auch mir natürlich nicht immer gelungen.
Was waren denn die besten Geschichten? Reden wir nicht über die Misserfolge, sondern vielleicht, worauf du stolz bist im Rückblick. War es das möglicherweise, dass du das ZDF gezwungen hast, Farbe zu bekennen? Ich kann mich noch an eine Pressekonferenz erinnern, als Frau Slomka zum ersten Mal vorgestellt wurde, dass sie das Heute-Journal moderieren wird.
Nun sind wir ja daran gewöhnt, dass im ZDF alles einer gewissen Farbelehre unterliegt. Nun wollte ich Frau Slomka gefragt haben, sind Sie jetzt Anthrazit, leicht grau? Oder wo muss man sie hintun, damit man sich da nicht so schwer tut?
Ich höre überhaupt keiner Farbenlehre an.
Stehen Sie dann den Parteien unterschiedlich fern, so wie ich es tue?
Genau so.
Mhm. Herr Huber, nochmal, ja. Ich meine, ich finde es, dass Frau Slomka so einsilbig antwortet, ist völlig korrekt.
Die Frage war damals mehr als berechtigt, denn als Frau Slomka diese Aufgabe übernommen hat, war gerade das ZDF natürlich parteipolitisch aufgestellt. Also wenn der eine Moderator in die Richtung ging, dann musste die andere Moderatorin in die andere Richtung gehen. Das war immer ja Rot, Schwarz, Union, SPD. Das ZDF war bis auf der Abteilungsleiterebene sozusagen so durchorchestriert. Und dann
Stichwort Farbenlehre.
Sowas hieß das. Und Freundeskreise, das ist ja ein Wahnsinnswort in dem, das waren Interessensbünde und nichts anderes.
Der rote und der schwarze Freundeskreis.
Genau, die sich dann im Vorfeld von bestimmten Abstimmungen trafen und schon mal geprobt haben, was dann kommen wird. Also das war die Zeit, wo so eine Frage dringend notwendig war. Das ZDF hat sich daraus gelöst. Und ich glaube, die Frage heute würde ich so auch nicht mehr stellen. Es war jetzt auch keine Frage, eine Frage, die sich mit großem Mut verband. Nur diese Selbstverständlichkeit, mit der eben das System ZDF oder vielleicht auch andere Sender in der ARD organisiert war, das musste man tatsächlich in Frage stellen mit solchen Fragen. Denn das, sowas bindet den Journalismus auch. Wenn du weißt, du bist von der einen Partei sozusagen befördert worden in diese Position, dann musst du dieser Partei möglicherweise was bringen. Und ein parteipolitischer Journalismus ist für den Hörer, den Seher, den Leser wirklich ein Journalismus, der so nicht passieren darf.
Aber ich habe dich jetzt abgelenkt, deine besten Geschichten zu nennen.
Also,
vielleicht auch verbunden mit Erfolg.
Also ich habe tatsächlich bei meinem Abschied vom Tagesspiegel erfahren, Jörg, ich habe 5000 Artikel geschrieben.
Das ist eine Menge.
Ich dachte mir, da hat sich einer verzählt, der meinte 500. Aber in der Tat waren das 5000. Und ich würde sagen, es gab darunter einige Artikel, wo wirklich ich erstens vor der Geschwindigkeit der Genauigkeit den Vorzug gegeben habe. Also nicht dieses Reizreaktionsjournalistische, schnell raus und fertig, sondern nachdenken, nachfragen, recherchieren, dann nochmal nachdenken und dann schreiben. Rudolf Augstein hat den fantastischen Satz gesagt, waren zwei Sätze sogar, schreiben ist nicht schön. Schön ist es, geschrieben zu haben. Und ich kann nur sagen, manches Mal dachte ich mir, das ist mir gelungen und das ist mir nicht gelungen. Also ich war immer daran interessiert, wenn es geht, was wir auf dem Schirm sehen, hat ja alles einen Hintergrund. Was wir im Radio hören, hat einen Hintergrund. Warum kommt das so und nicht anders auf den Schirm und so ins Radio? Da sind Strukturen, da sind möglicherweise auch merkwürdige Strukturen. Und das dem Leser oder der Leserin klarzumachen, das fand ich meine Aufgabe. Also sozusagen den Hintergrund in den Vordergrund bringen.
Vielleicht doch nochmal aus den 5000 Artikeln. Würdest du da einen herausheben wollen?
Ja, es ist mir einmal was, das war eben ein guter Impuls. Ich habe, als Harald Schmidt bei Sat.1 mit seiner Talkshow begann, habe ich eine Kritik geschrieben, die eindeutig negativ war. Dann habe ich Harald Schmidt ein Jahr verfolgt. Also Abend für Abend oder an mehreren Abenden. Und dann dachte ich mir so, es ist Zeit für eine Revision. Ich habe dann einfach diesen selben Platz wieder genommen für diese Kritik, die ich damals geschrieben hatte, und habe nur einen Satz geschrieben. Hiermit ziehe ich meine Kritik vom XY zurück. Der Applaus war großartig. So nach dem Motto, ach guck mal an, da gesteht einer zu, dass er sich im ersten Augenblick geirrt hat. Das Urteil war vorschnell. Nach einem Jahr kam ich zu einem, wie ich finde, besseren, richtigeren Urteil, und das habe ich sozusagen coram publico ausgebreitet. Es war nur ein Satz. Hiermit ziehe ich meine Kritik vom zurück.
Ist das mehrmals passiert in den letzten 34 Jahren?
Also sagen wir mal, ich habe, glaube ich, manches Mal, weil Entwicklung nicht zu Ende war oder ich nicht genug sie übersehen habe, habe ich, glaube ich, nochmal meine Meinung geändert. Ich habe jetzt nicht so nach dem Motto, wisst ihr, so dieses Ego Peccavi, ich habe gesündigt. Das finde ich ist eine ungute Haltung für einen Journalisten, wenn er dauernd sagt, ich habe mich leider wieder geirrt und ich habe mich schon wieder geirrt und gesündigt habe ich zudem. Aber hin und wieder habe ich gemerkt, dass gewisse Einordnungen, Perspektiven unvollständig waren und die habe ich dann, da man ja einen bestimmte Prozesse verfolgt, was ist denn nicht im Prozess, habe ich das dann doch subkutan verändert, verbessert, wie ich glaube. Also ich gehe da raus aus diesem Journalismus beim Tagesspiegel mit dem Gefühl, ich habe mich geirrt, aber ich habe oft gemerkt, dass ich mich geirrt habe.
Was war denn dein Kompass überhaupt, wo du gesagt hast, oder der Leuchtturm im Nebel quasi, gab es da so auch Beratung, Freunde oder sind es Vorbilder vielleicht?
Ja, es gibt ganz bestimmt Vorbilder. Ich habe zum Beispiel Karl Otto Sauer in der Süddeutschen Zeitung sehr geschätzt, wie auch Cornelia Bolesch und auch andere. Zwar immer die, die sozusagen ihr Schreibtalent verbunden haben mit Erkenntnissen, die den Leser und damit auch Herrn Huber sehr viel weitergebracht haben, mit deren Augen weiterblicken können, weißt du? Man kann ja, im Fernsehen siehst du das, aber warum siehst du das so, wie du siehst? Das kannst du erklären, das musst du erklären, damit du beim nächsten Mal, der unschuldig da sitzt, sagt, aha, deswegen ist es so, wie es ist. mein Antrieb war natürlich auch, bestimmte Dinge in meinem kleinen Maßstab zu verbessern. Also ich glaube zum Beispiel, ich habe ja das große Glück, Jörg, dass in diesen 34 Jahren Tagesspiegel eine unheimliche Menge passiert ist. Das Privatfernsehen hatte begonnen und hat sich mit einem riesigen Erfolg ausgebreitet. Die kamen ja in den Marktanteilen weit vor die Öffentlich-Rechtlichen. Dann kam natürlich das Internet dazu, dessen Folgen wir noch heute nicht richtig absehen. Dann der Streaming-Boom. Und jetzt stehen wir vor dem Rätsel KI. Wird KI sozusagen die Medien nachhaltig verbessern, verschlechtern, verschlimmern? Eine offene Frage, auf die ich heute keine Antwort weiß. Und dann natürlich im Regionalen die Fusion von ORB und SFB zum RBB, also die Senderfusion, die quasi die Länderfusion, die nicht geklappt hat, ersetzt hat. Und kannst dir ja vorstellen, der RBB hat es ja dann doch zur Skandalnudel Nummer 1 geschafft. Da konnte man auch nicht Tag für Tag gar nicht genug tun. Und ich kann nur sagen, weil immer wieder heißt, wer interessiert sich denn für den Medienjournalismus? Was beim RBB passiert ist, Jörg, hat eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen. Da konnte man nicht genug schreiben. Der Hunger des großen Publikums oder der Beitragszahler in dem Sinne, was ist da passiert und wie konnte es passieren? Der ist bis jetzt noch nicht gestillt. Da gibt's noch einige dicke Cliffhanger in der Geschichte und da werden wir, und da vor allem du, Jörg, und andere, ihr werdet noch eine Menge zu berichten haben.
Das Interessante ist, dass man, wenn man dich auf Pressekonferenzen beobachtet hat, du natürlich aus Verleger-, aus Printkollegen-Sicht gefragt hast, denen es teilweise wirklich schlechter geht als den Kollegen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt andere Honorare, andere Drücke, sage ich mal, durch eine privat-kommerzielle Erwartung, dass auch tatsächlich geklickt wird zum Beispiel, was auf uns ja nicht lastet, dieser Druck im Wesentlichen. Aber dennoch hat man dich immer als Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgemacht, trotz deiner kritischen Fragen auf Pressekonferenzen. Beim Durchsuchen meiner O-Töne stieß ich auf ein Gespräch mit Barry Graves und dir beim Blue Moon. Da können wir uns mal kurz einen Ausschnitt anhören.
Zu Gast im Studio Dr. Joachim Huber, Medienredakteur des Tagesspiegels. Unser Thema heute, wer nicht gehört wird, der muss fühlen. Es geht um Einschaltquoten, den Druck der Einschaltquoten. Und Sie haben so ein bisschen, und wahrscheinlich gar nicht mal zu Unrecht, würde ich selbstkritisch sagen, der ARD eine gewisse Larmoyanz vorgeworfen, wenn die mit Einschaltzahlen, mit Quoten konfrontiert wird und dann die guten alten Zeiten beklagt oder so. Also gibt es sicherlich Kollegen in anderen Funkhäusern natürlich, die sitzen da in ihren Büros und sagen, so habe ich schon seit 30 Jahren gesessen, das war doch ein schönes Leben. Und ich mache jede Woche eine Sendung und so weiter. Und jetzt soll ich plötzlich da irgendwie mich den neuen Zeiten anpassen. Aber es gibt ja auch die Situation, ich würde sie für mich in Anspruch nehmen, dass man durchaus bereit ist, und kreative Sachen zu leisten und die auch immer geleistet hat. Man kann sie aber gar nicht mehr leisten, weil das kostenmäßig nicht mehr drin ist oder von der Produktionszeit nicht mehr drin ist und so weiter. Dass viele Dinge einfach nicht mehr passieren, weil dann doch ein bisschen geschielt wird, auf die schnelle und billige Methode der privaten Radio zu machen.
Ja, ich meine, es ist zweifellos richtig, dass der Zwang zum Sparen da ist, aber dass der Zwang zum Sparen ist erstmal nichts Schlechtes. Da kann durchaus etwas Neues rauskommen. Sie zum Beispiel, Herr Kreis, wenn ich das sagen darf, gestalten den Abend hier im Ein-Mann-Studio. Das heißt, ununterbrochen gehen Ihre Hände dahin, dorthin. Das geht alles. Das wäre früher aber vielleicht nicht gegangen. Und ich glaube, so ein Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg tut sich da auch etwas leichter als diese gestandenen ARD-Anstalten, wo Leute 30, 40 Jahre die eine oder andere Sache gepflegt haben. Da sich umzustellen, ist natürlich, wir wissen das alle, wenn wir älter werden, sehr schwierig. Ich meine, ich will nicht falsch verstanden werden. In der Seele bin ich ein Öffentlich-Rechtlicher. Deswegen leide ich auch an der ganzen Malaise, die sich da teilweise auftut. Ich bin nur der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben immer wieder fragen muss, ist das noch die richtige Form? Ist das noch der richtige Inhalt? Sind da noch die richtigen Leute am Machen? Denn es hat keinen Sinn, Jahr zu Jahr zu konstatieren, wir haben verloren, aber nur Geduld, so wie es jetzt in der SFB-Rundfunkratssitzung am Montag gewesen ist. Eines Tages kommen die Hörer zurück. Ich würde sagen, der SFB, man muss leider dieses negative Beispiel nennen, hat keine Zeit mehr zu warten. Er muss aktiv werden und da hoffe ich doch darauf, dass schnell etwas passiert.
Und da warst du aber auf der Spur, Barry Graves Paroli zu bieten und zu sagen, natürlich haben Dudelsender eine Berechtigung.
Ich habe ja mal früher bei Rias gearbeitet. Ja. Das hat auch mit jung und frech und ungebärdig und aufsässig und kreativ und witzig überhaupt nichts zu tun. Da schmeißen sich Moderatoren auf schleimige Weise an die Zuhörer ran. Und das Schreckliche ist, dass das auch noch die Leute offenbar gut finden. Das normalerweise
ja, es ist fürchterlich. Die Menschen sind immer wieder anders, als wir sie gerne hätten, Herr Gräf.
Ja, ich persönlich kann das konstatieren.
Man kann es konstatieren. Ich kann es sogar akzeptieren.
Sie können es akzeptieren, dass die Leute offenbar sich für dumm verkaufen lassen? Naja, gut, Sie müssen
es akzeptieren. Ich glaube nicht, dass die Leute, die RTL hören oder Energy oder so weiter, sich für dumm verkaufen lassen. Die wollen nur für einen bestimmten Teil des Tages, wollen sie ein bestimmtes Gefühl in sich aktiviert sehen. Und das passiert über RTL.
Da merkte man plötzlich, du bist schon jetzt hier auch der Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ist das, wo du dann auch erkennst, dass du diese Rolle einnehmen sollst? War das zum Beispiel eine Verabredung zwischen dir und Barry Graves seinerzeit?
Nein. Ich glaube, mit Barry Graves konnte man im Vorhinein nichts dealen. Und das war eben auch sein großer Vorzug. Er provozierte in einem vielleicht das Beste. Und zum Öffentlich-Rechtlichen muss ich natürlich sagen, ich habe gelernt, aber nicht gleich am Anfang meines Berufslebens gelernt, ich kann Menschen nicht zu einer bestimmten Mediennutzung zwingen. Das habe ich mal angenommen. Das war ein großer Irrtum, ein ganz großer Irrtum. Ich kann nur Folgendes, Jörg.
Also so pädagogisch.
Nennen wir doch das Ganze mal pädagogisch. Der Medienpädagoge Joachim Huber war am Werke. Ja? Er hat nichts erreicht, das muss man auch dazu sagen. Aber was ich mir dann zur Aufgabe gemacht habe, dass man Menschen verführen kann. Ich glaube, man kann es. Man kann sie neugierig machen auf das, womit sie vielleicht in diesen Medien, zumal in den Öffentlich-Rechtlichen, nicht rechnen. Man sieht ja an dem Einschaltverhalten, der Zuschauer liebt auch irgendwie das Gewohnte, die Tradition, seine eigene Tradition. Und wenn man dann mal jemand dazu bringt, aus dieser Tradition auszubrechen und ein anderes Programm zu suchen, ich kann nur sagen, diese Mediatheken und die Audiotheken von ARD, ZDF und Deutschlandradio, das sind solch enorme Fundgruben. Da kann jeder finden, was er will, aber er muss es suchen. Und ich fand, meine Aufgabe war, ich war die Suchfunktion. Ich habe mit ihnen gesucht und vorgestellt. Und natürlich muss ich sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk seit seiner Gründung in der Bundesrepublik ist für mich ein Baustein dieser geglückten Demokratie. Und so etwas zu gefährden, aus eigenem Zutun, siehe RBB, oder weil die Politik es versucht, earlier das und jenes nicht passt, diesen Gefährdungen muss man vehement entgegentreten. Es gibt, wie ich finde, kein besseres Modell eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks als das, was wir in Deutschland haben. Wir können gerne über Nachteile reden, über diese Zwangsfinanzierung mittels Beitrag etc. etc. Aber der Kern muss immer verteidigt werden und hochgehalten werden. Sonst ist es, glaube ich, mit einem demokratischen Rundfunk in diesem Land am Ende.
Zum Abschluss des Gesprächs will ich dich mal mit einer Aussage konfrontieren, die Dagobert Lindlau, der Recherchejournalist, der unter anderem auch Waffenkriminalitätsbücher geschrieben hat, der wurde mal vom Deutschlandfunk von den Kollegen, damals hieß die Sendung noch Markt und Medien auf dem Deutschlandfunk, wurde mal gefragt, wenn er jetzt zurückblickt, was er erreicht hat, was würde er zum Abschluss seiner beruflichen Karriere sagen wollen?
Das ist mir oft angekreidet worden, dass ich gesagt habe, ich würde nicht wieder Reporter werden, schon gar nicht in einem elektronischen Medium. Aber es bleibt zu wenig. Wenn ein Chirurg jemandem hilft, da bleibt was, wenn es ihm gelingt. Wenn ein Rechtsanwalt jemanden wirklich zu seinem Recht verhilft und nicht nur das Recht verdreht, da bleibt etwas, da hat er irgendwas geleistet. Bei uns bleibt zu wenig. Und mein Wunsch wäre in meinem nächsten Leben, dass ich irgendeinen Beruf finde, wo man etwas machen kann, wo man hinterher wirklich sagt, jetzt hast du etwas erreicht. Das kann man in meinem Beruf, fürchte ich, nicht.
Wenn du für dich jetzt das wissend, dass ein so auch talentierter und standfester Kollege am Ende seines Lebens resigniert hat, rückblickend auf den Medienjournalismus, hast du da was erreicht, wo du sagst, ja, darauf bin ich stolz?
Also ich kann für mich behaupten, und vielleicht klingt das jetzt angeberisch, ich habe mich wirklich bemüht. Und bin auch nicht von dem Gedanken befallen, den du gerade mit Lindlau ins Gespräch gebracht hast. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann auch nichts besser. Das kann man jetzt furchtbar traurig finden, aber es reicht bei mir nicht zum Arzt hin, nicht zum Ingenieur, nicht zum Physiker. Ich bin Journalist. Ich finde, das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Und die Krone der Schöpfung ist möglicherweise, und jetzt übertreibe ich ein bisschen, der Medienjournalismus.
Vielen Dank, Joachim Huber.
Jetzt ein bisschen ganz groß.
In der Medienmagazin-Ausgabe vom 1. Februar 2024 hat uns Sino Beretta, die auf X den Untertitel trägt, Podcrastiniererin vor dem Herrn, in die Welt der Medienpodcasts eingeführt. Frei nach dem Motto, wer das Radio 1 Medienmagazin mag, könnte auch Interesse haben für ... Ich begrüße Sie erneut in der Leitung. Hallo, Sino Beretta.
Hallo, Jörg.
Du hast wieder drei Podcast-Episoden ausgesucht, von denen man diesmal vielleicht sagen könnte, wer Kino King Knut auf Radio 1 und im RBB-Fernsehen mag und vielleicht auch noch gelegentlich RBB-Kultur verfolgt, könnte heute auch als vertiefende Ergänzung an welchem Podcast-Thema Interesse haben?
An dem Thema Film, denn ich habe drei Podcast-Empfehlungen rausgesucht, die sich mit dem Thema Film beschäftigen. Und das habe ich getan, weil ja von der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars verliehen werden. Und da dachte ich, das ist doch eine gute Gelegenheit, sich per Podcast tiefer in das Thema Film und Kino einzuarbeiten oder reinzuhören, besser gesagt.
Und wie bist du dabei im Screening vorgegangen?
Das Thema Kino interessiert mich sehr. Insofern höre ich auch einige Podcasts, die sich dezidiert mit dem Thema Kino und Film auseinandersetzen. Und insofern war es eigentlich gar keine Schwierigkeit für mich, drei schöne Folgen zu finden, die ich empfehlen kann heute.
Und wie beim letzten Mal geht es jetzt nicht darum, den gesamten Podcast vorzustellen, sondern nur eine Episode.
Ganz genau. Also einfach eine Episode, wo ich sagen würde, die lohnt sich in jedem Fall zu hören und da muss man nicht lange rumwuseln in dem Podcast, was für eine Folge höre ich denn jetzt. Und außerdem wollte ich diesmal auch so eine Art Dreiklang schaffen, also drei Episoden, die man miteinander verbinden kann und die man quasi hintereinander weg gut hören kann.
Tipp Nummer eins ist?
Die Nummer eins ist eine Folge von Jacobin Talks, dem Podcast-Format vom Jacobin Magazin, das sich normalerweise gar nicht mit Film auseinandersetzt. Der Podcast-Gastgeber ist hier Matthias Ubel und ich empfehle die Folge mit dem Titel Ideologie und Kunst mit Wolfgang M. Schmidt vom Dezember 2023. Ja, Wolfgang M. Schmidt ist ein Film- und Gesellschaftskritiker und betreibt seit über 10 Jahren seinen YouTube-Kanal Die Filmanalyse, Kino anders gedacht. Und während man Kinokritiken gemeinhin vor dem Kinobesuch konsultiert, empfehle ich die Filmanalyse ausdrücklich, nachdem man einen Film gesehen hat. Denn Wolfgang M. Schmidts Analysen, die gehen weit über die einer Inhaltsangabe und dem Urteil, war das jetzt ein guter oder ein schlechter Film hinaus? Ich finde, was ihm gelingt, ist, Ideologien, die hinter Bildern und Erzählungen stehen, sichtbar zu machen und eine erhellende Verbindung zu schaffen zwischen Werk und Gesellschaft beziehungsweise Gegenwart, in der der Film entstanden ist. Und das erlaubt dem Rezipienten einen ganz neuen Blick auf den Film, den er gesehen hat. Hören wir passend dazu mal in den Podcast rein. In dem Ausschnitt spricht Wolfgang M. Schmidt über die Filme des Marvel-Universums.
Wir haben es mit einem Kino zu tun, in dem eigentlich die Bevölkerung nur noch dazu abgestellt ist, ein bisschen zu applaudieren oder mal irgendwo zu sein und wegzurennen, wenn eine Actionszene kommt. Aber eigentlich handeln die autoritären Figuren, also die Marvel-Helden, das unter sich aus. Und das ist, denke ich, schon nicht bewusst, würde ich sagen, aber unbewusst, das Spiegelbild unserer Zeit, wo wir tatsächlich ja nun ein Aufblühen von autoritären Führern überall haben. Und man hat, um aber dem Markt gerecht zu werden, erkannt, es ist also nicht mehr das Hollywood-Kino von einst, das jetzt die Freiheit in die Welt trägt, das heißt auch den amerikanischen Lebensstil oder so, sondern man bietet zwar noch Ästhetiken des American Way of Life an, aber nicht mehr die damit verbundene Idee von Universalismus oder so etwas, sondern man sagt, ja, wir brauchen schon starke Männer, starke Frauen, die die Welt retten vor irgendetwas. Und das ist dann oft so offen gestaltet, dass ich mir, wenn ich mir diese Filme ansehe, oft vorstelle, ja, wie wäre das, wenn jetzt Trump im Kino säße oder Putin oder Xi oder die Ampelregierung und alle würden so für sich sagen, ja, ist aber auch gut, dass die Welt gerettet wird. Das heißt, jeder kann sich da auch für sich was rausgreifen.
Das Gespräch von Matthias Ubel mit Wolfgang M. Schmidt ist eine wunderbare Einführung in die Idee der Filmanalyse. Und ja, ich gebe zu, diese Podcast-Empfehlung ist auch eine über Bande gespielte Empfehlung, sich auf YouTube nach dem nächsten Kinobesuch die passende Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt anzuschauen. Denn auf diese Weise kann man mehr aus seinem Kinobesuch machen. Und ich finde, es ist sehr wohltuend, mal aus dem eigenen Gedankenkorsett auszusteigen, den Blick zu weiten, zu sehen und nicht nur zu schauen. Das war der Podcast Jacobin Talks. Und das ist die Ausgabe aus dem Dezember und der Titel ist, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, Ideologie und Kunst im Film.
Dann gehört zum Dreiklang Nummer 2, Podcast-Tipp Nummer 2.
Ja, das ist eine Folge von 2 wie Pech und Schwafel. Das ist ein Podcast, ebenfalls kommen hier 2 Filmkritiker zum Zuge, nämlich Robert Hofmann und David Hein. Auch sie betreiben jeweils einen eigenen, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, in dem es um Film- und Serienkritiken geht.
In Analogie zu diesem Bud Spencer-Terence-Hill-Film 2 wie Pech und Schwefel.
Das nehme ich doch mal ganz stark an. Und ich empfehle die Episode 148 mit dem Titel »Wenn der Filmdreh deine Existenz bedroht« mit dem Gast Filmproduzent Fabian Gasmia. Der produziert vor allem internationale Filme im Independent-Bereich, aber auch deutsche Filme. 2023 war er zum Beispiel verantwortlich für Sonne und Beton nach der Romanvorlage von Felix Lobrecht. Das war ja ein sehr kommerziell erfolgreicher Film, aber eben auch von der Kritik ist er gut besprochen worden. Und Fabian Gasmia gibt interessante Einblicke in die Frage, was macht eigentlich ein Filmproduzent und erzählt das vor allem am Beispiel der Entstehungsgeschichte von Sonne im Beton. Wir erfahren aber auch, wie und warum er überhaupt den Produzentenweg nach der Filmhochschule eingeschlagen hat. Und er pitcht dabei übrigens sehr schön den Moment in seiner Jugend, in dem er einen Pakt geschlossen hat, seinen Lebenstraum zu verwirklichen und beim Film zu arbeiten. Ja, und die Stimme und wie man sich artikuliert, verrät ja viel von einem Menschen und Fabian Gasmia wirkt sehr sympathisch, gewitzt und on point und als ich mir das angehört habe, dachte ich, Mensch, wenn ich einen Filmstoff hätte, für den ich Geldgeber suche, wäre ich überzeugt, also der bekommt das hin, der wird Finanziers für mein Projekt begeistern können, aber ich hätte auch das Vertrauen, dass falls etwas schief läuft, er mit allen Troubleshootern Wassern gewaschen ist. Und dieser Eindruck, der läuft als Subtext im Gespräch mit und zeigt, ohne das jetzt explizit auszusprechen, was für Eigenschaften man als Produzent mitbringen muss. Ja, der Gesprächsausschnitt, den ich rausgesucht habe, ist gleichzeitig eine Anknüpfung zur ersten Podcast-Empfehlung mit Wolfgang M. Schmidt. Denn bei beiden Podcasts kommt die verlorene Entscheidungsfreiheit von Regisseuren zur Sprache, sobald sehr viel Geld und vor allem Franchise im Spiel ist. Und Gasmia erzählt hier am Beispiel eines befreundeten Regisseurs, wie sich das konkret auswirkt.
Manchmal dreht man Figuren, die komplett rausgeschnitten werden, was echt dramatisch dann auch für einen Schauspieler, Schauspielerin ist, wenn man einfach komplett rausgeschnitten wird aus dem großen Ding. Und natürlich für eine Regie auch alles andere als befriedigend, wenn man nicht seine Geschichte erzählt.
Als Schauspieler kriegst du ja die Szenen niemals, um sie dann irgendwo zur Eigenvermarktung auf deinem Showreel zu haben oder so.
Man hat es dann auf IMDb, dass man da mitgedreht hat und rausgeschnitten wurde. Genau. Und da ist er jetzt gerade bei, muss bald nachdrehen. Und er meinte, das, was ihn antreibt, ist Unabhängigkeit und Entscheidung treffen zu können. Und das ist gerade das Gegenteil davon. Mhm. Er ist wirklich ein Dienstleister für die Produzenten und Produzentinnen, die ihm genau sagen, wie die Dinge zu sein haben. Die sitzen hinter ihm und hauchen ihm dann so über die Schulter, mach mal so, mach doch vielleicht mal anders, versuch doch auch nochmal das aus. Und das ist schon weit weg von dem Selbstverständnis, mit dem ich arbeite und sehr, sehr weit weg von den Filmen, die ich mache. Und er meinte, große Filme, das ist schon toll. Allerdings, um dann wirklich diese Selbstständigkeit zu haben, dann muss man noch eine deutliche Stufe größer sein.
Wenn der Filmdreh deine Existenz bedroht, ein Produzent packt aus, zwei wie Pech und Schwafel, Episode 148 mit Produzent Fabian Gasmia. Und damit machen wir jetzt den Podcast-Tipp Dreiklang perfekt. Die Nummer drei ist...
Meine dritte Empfehlung ist eine Folge von Läuft, dem Medienpodcast von EPD Medien und dem Grimme-Institut. Gastgeber ist Alexander Matzkeit. Und in der Folge 23 mit dem Titel Der Fernsehfilm muss raus aus der Behaglichkeit spricht Alexander Matzkeit anlässlich der TV-Visionale 2023 mit dem Autor und Film sowie Fernsehregisseur Kilian Riedhof. Der hat unter anderem den Fernsehfilm Barschel und den Mehrteiler Gladbeck gemacht. Oh, sein erster Kinofilm war sein letztes Rennen mit Didi Hallervorden. Und was mir hier sehr gefallen hat, hier spricht ein erfahrener Regisseur und Autor, der sich im Kinobereich, aber vor allem im Fernsehfilm sehr gut auskennt. Und er glaubt, dass trotz Streamingdienst und Serienüberfluss an die Zukunft des Fernsehfilms, sofern man die Chance richtig nutzt, dass der Fernsehfilm zu einem Schluss, zu einem Finale kommt, während die Serie zum Ende hin ja eher der nächsten Staffel zuarbeiten muss. Und klar, wenn etwas nicht endet, dann setzt es sich natürlich auch der Gefahr der Beliebigkeit aus. Und Riedhof ordnet überdies dem Fernsehfilm etwas Politisches zu, etwas, das die gesellschaftlichen und politischen Themen aufgreifen soll. Und dementsprechend ist er jemand, der die Diskussion sucht und leidenschaftlich ist und eine Überzeugung vertritt, nämlich, dass eine Gesellschaft, die sich im Umbruch befindet, Filme benötigt, die diese Realität verhandeln.
Wir haben eine in Teilen faschistische Partei bei 22% in diesem Land. Wir haben halt die auf unseren Straßen abgeht, die zu spüren ist, die in den Köpfen der Menschen ist, diese starke Polarisierung, die die Gesellschaft gerade erfährt, die muss sich in Fernsehfilmen natürlich widerspiegeln, weil der deutsche Fernsehfilm immer noch, finde ich, Flaggschiff und Tor zu einem Sender ist, gerade im fiktionalen Bereich. Also darauf konzentriert sich das. Und wenn sich das dort eben nicht widerspiegelt, sondern wenn es in einem gewissen Rahmen alles bleibt, wenn man eben nicht darüber hinausschreiten will, sondern eben doch eine gewisse Behaglichkeit konserviert, dann ist das problematisch, weil Bevölkerung und ein Land wie unseres einen Spiegel braucht, um sich selber erfahren zu können.
Ja, und mit dieser Aussage von Kilian Riedhof kann man eigentlich alle drei Protagonisten meiner Podcast-Empfehlung wunderbar in eine Verbindung bringen. Wenn, wie Kilian Riedhof es fordert, Filme und nicht nur Fernsehfilme, aus ihrer Behaglichkeit austreten, dann entstehen Werke wie das von Fabian Gasmia produzierte Sonne und Beton, von dem Wolfgang M. Schmidt sagt, dass darin die Klassenfrage gelungen verhandelt wurde.
Super, der Film muss raus aus seiner Behaglichkeit bei Läuft, dem Medienpodcast von EPD Medien und dem Grimme-Institut, Folge 23, noch nachgetragen des Dreiklangs. Das waren drei Podcast-Episoden-Empfehlungen vor der Oscar-Preisverleihung von Cine Beretta aus dem Internet. Und damit weiter gutes Podcast-Trainieren.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier wieder, zeitsouverän im Netz.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.